kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade, Ihre Lieblingssendung beim Powersender Sky. Wir sind in der Urbesetzung mal wieder zusammen. Lange, lange ist es her. Frank Buschmann, Timo Schmidtchen und kurzes Rätsel, wer bin ich? Ist auch da. Pebbles.
Da liegt sie.
Guck mal.
Schläft schon. Ja, nee, jetzt hat sie den Kopf oben.
Guck mal, sieht man. Wenn es irgendwelche Einwände gibt, der Hund weiß es zuerst. Die Hündin.
Ja, vor so allem, muss man sagen. Ehe sich jemand Sorgen macht, dem Hund geht's gut. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
So, die Top-Meldung des Tages. Pellegrino ja. Matarazzo ist nicht mehr Trainer der TSG von 1899 Hoffenheim.
Ja.
Soll ich dir was sagen? Es tut mir für Rino Matarazzo, einen hochsympathischen Menschen, tut es mir wahnsinnig leid, was da auch mit ihm passiert ist und mit ihm gemacht wurde, so in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, wir können jetzt aber wieder hier all den Schmuh runterladen. Ja, es fehlen halt die Punkte und auch die Leistung der Mannschaft ist nicht dem Potenzial der Mannschaft entsprechend. Ich habe schon wieder Puls, weil ich einfach nicht verstehe. Ja, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass ich hier vor gar nicht allzu langer Zeit gesessen habe und gesagt habe, der neue sportlich verantwortliche Schicker von Sturm Graz gekommen, hatte sich relativ schnell hingestellt und hat gesagt, wir stehen zu Pellegrino Matarazzo, der macht hier einen guten Job. Mir ist wichtig, das erstmal klarzustellen. Wenn das jetzt 3 Monate her wäre, würde ich gar nichts sagen, wenn in dem Zeitraum jetzt die Ergebnisse nicht gestimmt hätten, die Leistung der Mannschaft nicht. Aber mir ist einfach die Spanne zu kurz vom Zeitpunkt dieser Aussage bis zu dem, was heute passiert ist.
Ja.
Nochmal, ich weiß, dass es ein Profigeschäft ist und Hoffenheim wirklich angesichts der Möglichkeiten dieser Mannschaft stehen sie wirklich schlecht da und spielen auch oft keinen guten Fußball. Gewöhnt euch doch bitte einfach nur ab, die Verantwortlichen beim Fußball. Dappst doch nicht selbstverschuldet in diese dusselige Falle, indem ihr euch hinstellt, Gefahr lauft, von so Trotteln wie mir auch noch gelobt zu werden. Finde ich klasse, dass der das macht. Und 3 Wochen später, wupp. Das finde ich so blöd.
Ja.
Ganz ehrlich, es nervt mich. Und deshalb
merkt's
ist jetzt,
fast nicht, man merkt es
ja,
fast.
Ja, deshalb
nicht.
Ist Schicker jetzt kein schlechter sportlich Verantwortlicher. Aber das hinterlässt für mich immer, wie sagt ihr da im Ländle? Geschmäckle.
Ja. Ja, jetzt ist ja Kraichgau im weitesten, also ist Baden-Württemberg.
Oh.
Aber ich glaube, jeder würde sich
und das nervt einfach und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, kennt Pellegrino Matarazzo nicht persönlich, ob ich den jetzt sympathisch oder nicht sympathisch finde, er macht einen sehr sympathischen Eindruck.
Ist er wirklich, also wir kennen uns schon aus seiner Stuttgarter Zeit und Hoffenheim ist, jetzt kann man sagen, eigentlich ist Hoffenheim super dankbar, weil rein medial gesehen ist das eigentlich ein Biotop. aber es ist halt ganz schwierig, glaube ich, diesen Verein in dieser Gemengelage, wir wissen das alle, was hat Dietmar Hopp noch für einen Einfluss, offiziell gar keinen, inoffiziell ist er nach wie vor sehr groß, wie ist die Mannschaft zusammengestellt, ist das eher im Sinne des Trainers oder ist es eher im Sinne von Spielerberatern oder irgendwie sonstigen Verantwortlichen, dann hast du im Prinzip keine Fans im Stadion, also auch niemand, der dann so einen gewissen Druck entwickelt. Ich kann mich erinnern, dass es zu Saisonbeginn den Fall gab, dass von Protesten die Rede war, die dann ausblieben, weil einfach keiner mitgemacht hat.
Ja, da kam ja im das weiß ich, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich das Spiel damals in der Konferenz hatte. Ich habe mich fast ein bisschen lustig drüber gemacht.
Ja.
Aber diese Proteste waren wohl eher Befürchtungen der sportlich Verantwortlichen damals als Ankündigungen der Fanszene. Da muss man auch fair bleiben.
Das ist halt, also jetzt offenbart sich so die Problematik eines Fußballclubs, und das ist jetzt keine Herabsetzung oder Diffamierung von Dietmar Hopp, aber jetzt offenbart sich dieser Standortnachteil. Also wenn du auf der grünen Wiese mal sagst, wir planen hier Bundesliga-Fußball, dann gerätst du halt in so eine Situation, dass du völlig unter dem Radar, völlig unter der Wahrnehmungsgrenze der Fußballöffentlichkeit vor dich hinwurschtelst, eigentlich eine vernünftige Mannschaft hast, aber so der ganz große Ruck und Druck und Dampf halt fehlt. Also auch so eine Entwicklung aus sich heraus. Die Strukturen
das haben sie nur damals gehabt, als sie mit Rangnick durch die Liga gepaced sind.
Ne? Und das ist genau, das ist der Punkt. Sie sind mit Rangnick durch die Liga gepaced, weil sich einer ein Vereinsverantwortlicher Gedanken darüber gemacht hat, wie soll unser Fußball aussehen und welche Leute brauche ich dafür. Und da wurde im Prinzip sinnvoll investiert. So, und das, so wie es jetzt aussieht, ist das keine strukturierte Investitionspolitik, wenn du verstehst, was ich meine. Also es werden so für mich in der Wahrnehmung wahllos Spieler verpflichtet, die dann von einem Trainer irgendwie zusammengeführt werden müssen. Deshalb, also jetzt muss keiner Mitleid haben mit einem Bundesliga-Trainer, weil es geht ihm gut, der ist aus dem Amt und wird wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit im bezahlten Fußball in Deutschland wieder auftauchen. Aber es ist jetzt, es ist schwer für einen Trainer, und das wird auch der Nachfolger merken, da was zusammenzuführen.
Der kommt jetzt wahrscheinlich auch von Sturm Graz. Der Ilzer, ne? Ja. Der Cheftrainer bei Sturm,
ja.
Der ist wohl schon kontaktiert, wenn ich das richtig verfolgt genau. habe. Und so bleibt dann ein weiteres Geschmäckle, wenn jetzt dann Schicker sich, klar, den kennt er ziemlich sicher, ziemlich gut, und wird wissen, was er da zu erwarten hat. Aber nochmal, alles okay, Business as usual, aber vor 3 Wochen diesen Spruch einfach lassen. Ja. Einfach lassen. Sagt jemand, der auch hin und wieder mal einfach rein.
Ja, aber du läufst natürlich auch Gefahr, dass du so einen Spruch halt dort auf der grünen Wiese tätigst. Da sitzen 3, 4 Lokaljournalisten, sitzen vor dir, und du hast überhaupt kein Regulativ von außen, weil es ist für die gesamte Bundesliga ist es relativ fast belanglos.
Du machst ja aber jetzt Freunde in
Ordnung. Ich will ja da keinem was Böses. Aber man sagt manchmal, also wir werden ja jetzt gleich noch auf Schalke und auf Hamburg, und da, also da ist es so, dass dir die Emotionen um die Ohren fliegt, also mitunter sogar kontraproduktiv sein kann. Ich glaube, dass es einem Club wie Hoffenheim einfach helfen würde, mit einer gewissen Unterstützersubstanz an die Sache ranzugehen, um auch so eine Kritikkultur einfach.
Aber wo soll die herkommen?
Genau. Natürlich. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du einen Club auf der grünen Wiese planst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es ein Club auf der grünen Wiese bleibt. Ja, über die Jahre.
Obwohl die immer wieder zeigen, dass sie ja einen geilen Fußball spielen
genau.
können.
Genau. Ne? Und die haben ja auch eine gute Mannschaft. Also
Kramaric, habe ich hier letztes Mal gesagt, ne? Ja. Eine Mannschaft, die unten um den Klassenerhalt kämpft, ja. die einen Kramaric hat, kann normalerweise in dieser Bundesliga nicht absteigen. Das geht eigentlich nicht.
Nein, also das ist ja eine gute Mannschaft. Das ist ja keine Mannschaft, mit der du absteigen musst. Aber
dann musst du vielleicht doch einen Trainer rausschmeißen, weil wenn du mit einer guten Mannschaft keinen Erfolg hast.
Guter Punkt. Also wenn du sportlichen Misserfolg zugrunde legst, jetzt spielt diese Mannschaft aber im Moment auch international, was ja auch praktisch keiner mitbekommt, ne? Dann hast du immer wieder halt mal eine Situation, wo dein Kader an Grenzen stößt, insbesondere wenn du noch ein Verletzungsthema hast. Und dann ist es halt schwer, auf 2 Hochzeiten zu tanzen, und dafür ist dieser Kader dann tatsächlich auch nicht ausgelegt. Deshalb meinte ich ja vorher, Ralf Rangnick ist ursprünglich mal an die Sache rangegangen und hat gesagt, den Fußball wollen wir spielen, auf Gedeih und Verderb. Und die kommen in die Liga und erobern diese Liga, das erste Jahr, wir erinnern uns alle, wo sie sogar an den Bayern gekitzelt haben, und dieser Disput, wer guten Fußball sehen will, gute Sprüche gibt's am Tegernsee, guten Fußball gibt's im Kraichgau. Das ist ja dann auch ein Bundesliga-Thema. Und das haben sie im Moment nicht. Weil das ist, also graue Maus wäre noch übertrieben.
Ja, weil die Geschichte halt auserzählt ist.
Die Geschichte ist auserzählt, ganz genau.
Am Anfang war es so das kleine Dorf, was die Bundesliga erobert. Unfassbar Offensivfußball, den haben sie dann ja versucht auch durchzuziehen. Aber die Geschichte ist halt zu Ende. Und die haben keine richtige Identität, die sie über die Jahre bekommen haben.
Vor. Das ist schon ein entscheidender Punkt. Das hat jetzt auch nichts mit Traditionalistentum oder so zu tun. Ich ziehe da immer ganz gerne einen Vergleich einer ganz anderen Geschichte, aber auch eher, Entschuldigung, nach Heidenheim, Diaspora, ein bisschen ab vom Schuss.
Ja.
Aber eine ganz andere Geschichte, wie etwas entstanden und gewachsen ist. Sie waren nie die Emporkömmlinge, sondern sie waren die Holla, die in der Bundesliga.
Genau.
Überragend. So, und dann kann das funktionieren, wenn du aber auch genau weißt, so blöd das jetzt klingt, wo du herkommst, was du bist. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied. In Heidenheim wissen sie ganz genau, was sie sind. Und in Hoffenheim fragen sie sich das.
Ja. In Hoffenheim hat man ja auch angefangen und hat gesagt, man geht von Kreisliga-Club, also der ist ja auch gewachsen im Grunde, aber man geht jetzt von Kreisliga-Club auf, in 10 Jahren spielen wir Champions League. In Heidenheim ist es ja so, das ist ja organisch, typisches, klassisches, beispielhaftes, organisches Wachstum. Ja. Immer mal einen Schritt drauf, immer noch einen Schritt drauf, ja. immer noch einen Schritt drauf. Und jetzt spielen sie international. Möglicherweise reden wir in 3-4 Jahren dort über das Thema, dass du sagst, was ist denn eigentlich mit Heidenheim? Also kommt da noch was oder haben die
ihren Höhenflug erlebt? Wir werden schon darüber reden, dass es eine schwierige Saison wird.
Naja, aber sie ist, also international ist der Name jetzt auf der Karte.
Ja, absolut. Ich will nur sagen, die kommen eventuell wirklich, wie du es angesprochen hast, jetzt genau leider in das Problem, weil sie eben nicht diese Tiefe im Kader haben, obwohl der Schmidt das weiterhin sensationell macht. Ja. Aber ich glaube, die in der Bundesliga werden sie davon profitieren, dass wir meiner Meinung nach 2-3 Mannschaften haben, die wirklich es ganz schwer haben werden, da ganz unten rauszukommen.
Ja.
Weil sonst würde ich sagen, es ist das blöde, verflixte zweite Jahr für Heidenheim.
Und Heidenheim hat noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Sie werden ihren Weg nicht verlassen, sondern sie werden auf ihrem Weg weitergehen. Ja. Und wenn das dann in dem Jahr nicht reicht oder nur
weil da auch keiner sitzt, der sagt, aber ihr habt mir doch so versprochen,
genau dass... Genau so ist es. Das sind kleine, aber in dem Fall ganz entscheidende Unterschiede.
Ja.
Es hat noch einen Trainerwechsel gegeben, womit wir beim Fuß der Woche sind. Das ist eine ganz andere Gemengelage. Aber sehen Sie selbst.
Der Fuß der Woche.
Dieter Hecking. Ohne Wenn oder Aber. Du hast das Spiel ja am Wochenende gesehen und hast es gemacht.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum das mitunter so ein Geschmäckler hat, wenn man so einen reiferen Trainer oder einen reiferen Trainer herantritt. Ich finde, dass es nur Vorteile hat und dass man das am vergangenen Wochenende auch gesehen hat, was es ausmacht, wenn du da einen an der Seitenlinie stehen hast, der eine gewisse Lockerheit mitbringt, weil er einfach Erfahrung hat und dadurch eine gewisse Ruhe ausstrahlt, weil er diese Situationen auch schon kennt. Und das kann leistungsfördernd sich auswirken. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Wir reden viel über Laptop-Trainer und neue Trainer und innovative Trainer. Wichtig ist doch am Ende, dass du einen hast, der sein Handwerk versteht. Was nicht bedeutet, dass der Vorgänger das Handwerk nicht versteht. Aber in dem jetzigen Moment ist Dieter Hecking 1:1 der entscheidende Mann gewesen für diesen Punkt gegen Leverkusen.
Du hast das kommentiert. Wie war dein Eindruck von
ihm? Ich würde da gern was zu sagen, weil das ist, was mich schon seit ganz geraumer Zeit umtreibt. Es ist egal, wie alt einer ist. So wenn ist er es. Den Job kann und in die bestimmte Situation passt, dann solltest du den Bestmöglichen dafür nehmen.
Ja.
Und das ist offensichtlich so, wenn du diesen, und den brauchen sie momentan in Bochum, das hast du die Wochen vorher gespürt, Feuerwehrmann, der aber jetzt nicht nur Sprüche raushaut, sondern auch eine fußballerische Idee hat. Ob die dann super modern und super attraktiv ist, spielt erstmal keine Rolle.
Ja.
Und dann solltest du den nehmen, ob der 40, 45 oder 60 ist, wie Dieter Hecking, ist in dem Moment vollkommen egal. Nur zur gesamtgesellschaftlichen Thematik an dieser Stelle einmal, dann kommen wir zurück zum Fußball. Man kann ruhig mal Leuten zuhören, die ein bisschen Erfahrung haben. Die Spieler des VfL Bochum haben das offensichtlich getan. Das hast du nämlich gespürt, aber wirklich in jeder Phase.
Ja.
Und er hat übrigens auch was umgestellt. Er hat mit einer Dreierkette gespielt. Ich habe dann gesagt, oh, Wittek quasi, man sagt ja dann immer, es sind drei Innenverteidiger. Wittek hat der, guck mal einer, hat der schon mal Innenverteidiger gespielt. So, die drei, war auch neu, Oermann, Medic und Wittek haben die Dreierkette hinten gespielt. Holtmann spielte plötzlich wieder eine Rolle aufgrund seiner Geschwindigkeit, hat schön den Frimpong da auf außen gespiegelt, der ist dann trotzdem 2-3 Mal entfleucht.
Ja.
Aber da war dann schon ein bisschen, sagt man heute nicht mehr, ne? Also abgehauen.
Nee, entfleucht finde ich toll.
Okay, aber pass auf, es war auch eine fußballerische Idee, eine klare Idee, wie man den deutschen Meister mit seinen Stärken bespielen kann. Es war trotzdem in den ersten 45 Minuten so, dass du gedacht hast, okay, wenn es hier 2-0, 3-0 für Leverkusen steht, kann sich auch keiner beschweren. Aber du hast von Anfang an gesehen, und das habe ich ja in den letzten Wochen, ich habe die ja ein paar Mal gehabt, Bochum, überhaupt nicht gespürt. Sie haben immer an sich geglaubt. Das klingt immer so abgedroschen und alt und doof. Aber was zwischen den Ohren passiert, ist nach wie vor wichtig. Und wir haben auch im Nachhinein von den Spielern gehört, der kann dir alles erzählen, ich mache das, weil ich dem glaube. So, und die haben ihre Nadelstiche gesetzt. Der Broschinski hat, du hast gedacht, irgendwie ist der auf der Kirmes und will seiner Frau eine Rose schießen oder was. Der hat jeden Abschluss gesucht. Ja. Das ist wirklich, das gibt's doch gar nicht.
Warst du begeistert, ja.
Und da hast du wirklich gespürt, okay, die glauben an sich. So, dann sind sie nicht gleich niedergeballert worden von Bayer, in Anführungsstrichen von Bayer Leverkusen. Und dann haben wir irgendwann in der 70. Minute, habe ich gesagt, ich bin geneigt, von einer Druckphase des VfL Bochum zu sprechen. So. Gegen Bayer Leverkusen. Ja. So. Und deshalb war das auch so hoch verdient übrigens. Und deshalb ist viel wichtiger als dieser Punkt für den VfL. Ich sage jetzt noch lange nicht, okay, jetzt marschieren die Richtung Klassenerhalt. Das ist ein langer Weg. Aber viel wichtiger ist, gerade für einen Club wie Bochum, der so eine Identität hat, dass sie wieder glauben, dass sie wieder, und das hat er ja vor dem Spiel gesagt, und alle haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt kommt der mit seinen Plattitüden, wir müssen als Einheit auftreten. Das ist natürlich erst was, da vermutest du nicht gleich irgendwie eine taktische Maßnahme, als Einheit auftreten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Das wird nicht nur Handauflegen gewesen sein. Aber die sind einer für den anderen gerannt und die haben darüber über den Kampf ins Spiel gefunden. So, großartig. Hat mir sehr gut gefallen und ich drücke ihm und dem VfL Bochum die Daumen, dass jetzt aufwärts geht.
Also über die sportliche Expertise brauchen wir ja nicht zu reden. Also die bringt Dieter Hecking mit. Sonst hätte er nicht
Man
die
hat
Karriere
ihn
gemacht.
Zuletzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ne?
Exakt.
So.
Also was er aber hat, und das haben halt einfach ganz wenige, ist Ruhe und Ausstrahlung und ein klares Bewusstsein für die Situation. Also ursprünglich musst du ja in Bochum fragen, ob sie so noch alle am Sträußchen haben, ihren Trainer zu entlassen vor den Spielen gegen Bayern, gegen Frankfurt und gegen Leverkusen. Weil du ja eigentlich weißt, also wenn du davor 9 setzt, kannst du ja nur verlieren. Also das bleibt ja effektlos. Und ihn in so einer Situation nach so 2 Schlägen vor dem Leverkusen-Spiel zu installieren, das ist schon ein Zock gewesen. Das ist nicht ohne.
Aber ich glaube tatsächlich, wir haben ja letzte Woche, an deiner Stelle war Thomas, haben wir genau darüber gesprochen. Das war einfach tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so gelobt habe, diese Identität des VfL Bochum, die man auf dem Platz gesehen hat, exakt das war eklatant nicht zu sehen, vor allem in der ersten Halbzeit in Frankfurt.
Ja.
Dass du da verlieren kannst als VfL Bochum, ist kein Thema.
Ja.
Deshalb, ich glaube tatsächlich, sie haben sich gesagt, wir müssen. Wenn wir was machen, müssen wir es jetzt machen.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht. Dann Bayer Leverkusen und wie das aussehen kann, wenn die heiß laufen, das wissen wir auch alle. Aber das hat... Und deshalb glaube ich jetzt im Nachhinein, wir sind ja immer schlauer, wenn wir aus dem Rathaus rauskommen, war das genau richtig, weil jetzt nehmen sie natürlich ganz viel davon mit, weil sie sagen, aha, wenn wir gegen Leverkusen so spielen können wie in der zweiten Halbzeit, dann geht alles.
Und das ist Dieter Hecking, er kommt von außen und sagt, dieses Spiel ist nicht Risiko.
Mhm.
Macht euch klar, dass dieses Spiel auch Chance ist.
Mhm.
Und da sitzen 30.000 im Ruhrstadion und das ist etwas, was Hoffenheim beispielsweise nicht hat, auch nicht haben kann. Aber da sind 30.000 die Woche für Woche, auch nach so einer Reise in Frankfurt, in dieses Stadion kommen und sagen, weißt du was, heute ist es soweit.
Ja.
Warum auch immer, ich weiß es.
Ja, interessant ist, dass es dann plötzlich auch fußballerisch deutlich besser anzuschauen ist. Das ist wirklich schon sehr, sehr spannend, weil ich habe letzte Woche hier gesagt, na, vielleicht ist es auch einfach vom Kader her, vielleicht ist es auch zu dünn. Und plötzlich geht dann wieder viel mehr. Das ist schon interessant. Und das ist am Ende erstmal im ersten Schritt, vorsichtig, ne, gerade wir Medienfuzzis müssen da immer ein bisschen aufpassen, aber im ersten Schritt ein großes Kompliment an Dieter Hecking.
Ja.
Guter Fuß der Woche.
Ja.
Ich habe schon gedacht, du nimmst ja meist jemanden vom Topspiel. Ich habe gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, wen er vom Topspiel Leipzig gegen Mönchengladbach nimmt. Ne?
Also auch da gab es natürlich Überlegungen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt dazu kommen oder später.
Das bestimmt, Timo.
Ich würde gerne noch eine Schleife zu Leverkusen machen.
Ja,
und dann,
weil das der aber das war so für mich das Offensichtlichste. Ich habe letzte Woche vorletzte Woche mit Felix Magath zusammengesessen und einen Abend verbracht. Und wir haben genau darüber gesprochen. Und dann geht dir so ein Licht auf, gerade.
Aber der geht ja gerade ab, wenn es um das Thema geht, ruhig auch mal erfahrenere Leute zu nehmen. Ne?
Genau. Und dann wirst du, dadurch bin ich für diese Thematik wieder in extremem Maße sensibilisiert worden. Und als ich dann hörte, Hecking macht's in Bochum, habe ich mir schon gedacht, also da wird sich was bewegen. Also du wirst vielleicht noch nicht gegen Leverkusen, das wäre vermessen, das zu behaupten, aber es wird sich was bewegen, weil der ganz entscheidende Punkt ist, Spiele sind mehr Chance als Risiko. Und das bringen die erfahrenen Übungsleiter, bringen das qua vita mit.
Aber ja, wir können das ganz kurz, Timo, wir können das wirklich abkürzen. Was ich vorhin gesagt habe, es kommt einfach auf die Situation an, in der du einen Trainer holst Da ist einfach die Frage, was du brauchst. Und da ist es dann manchmal tatsächlich von Vorteil, wenn es ein Jüngerer mit verrückten Ideen ist. Wie gesagt, je nachdem, was du brauchst. Oder aber es kann genau richtig sein, einen alten Haudegen, einen Erfahrenen zu nehmen, der weiß, wo er in einer scheinbar aussichtslosen Situation ansetzt.
Und wir reden vielleicht nochmal anders darüber, wenn es um den Saisonstart geht, wenn es wirklich darum geht, eine Philosophie zu entwickeln, eine Spielphilosophie zu entwickeln, auch eine Transferphilosophie, wenn du da als Verein auf der Suche bist, beziehungsweise eben dir auch einen Trainer holst, der dafür mitverantwortlich zeichnen soll. Idealerweise hat ja der Verein die Philosophie und holt sich den entsprechenden Trainer dazu. Jetzt geht es ja unter Dieter Hecking einfach nur darum, die Saison zu retten. Also irgendwie wieder am Abstiegskampf teilzunehmen und dann eben auch signifikante Schritte zu machen über dem Strich und dann auch davon weg.
Vielleicht das noch eins, und dann kommen wir zu Leverkusen, Timo, dass diese Diskussion rund ums Alter völliger Quatsch ist, weil dann hätte Bochum, ja, wenn es immer nur darum ging, oh ja, im Alter geht nichts, hätten sie spätestens nach Peter Zeidler übrigens sagen müssen, jetzt nehmen wir aber nicht wieder einen 60-Jährigen. Ne? Ja. Zeidler, glaube ich, 62, Hecking 60. Ja. Das ist eine Diskussion, die führt ins Nichts, muss man ganz klar sagen. Trotzdem spannend mal, und dass Felix Magath steil gegangen ist bei dem Thema.
Nein, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Wir haben gesehen, der war auch in Dortmund, Dortmund gegen Leipzig. Und wir treffen uns zufällig im Hotel und saßen dann zusammen und irgendwie kommen wir auf dieses Thema und dann wirst du ja auch, wenn du das hörst, wirst du ja sensibilisiert wieder für so ein Ding. Und dann Hecking in Bochum, es schien mir wie quasi folgerichtig zu sein. Und dann hast du nochmal einen anderen Ansatz auch in den Gehirnwindungen.
Ich denke auch, dass es in der Gesellschaft, dass immer so gesagt wird, ein 60-jähriger Mensch sei alt. Also das hat sich ja verändert mit den Zeiten, weil wenn wir früher an 60-jährige Menschen gedacht haben, dann waren das so ältere Herrschaften oder Damen in Funktionskleidung, die Butterfahrten gemacht haben.
Die haben sich so einen Hund gekauft, ne, waren die ganze Zeit
genau. In der Natur. Und dann haben wir auf der anderen Seite so einen freshen Dieter Hecking. Also von daher, wir müssen da mal wegkommen, dass wir sagen, 60 ist schon
Opa. Ja, deshalb piekst es mich ja auch so ein bisschen, weil es in zwei Wochen soweit ist für mich. Aber es ist spannend. Aber das wollen wir jetzt nicht zu groß machen. Dass auch junge, superfähige, großartige Trainer schwierige Phasen haben können. Und damit kriegen wir die Kurve zu Bayer Leverkusen. Sehen wir im Moment bei Xabi Alonso. Hat eine super Mannschaft. Du wolltest ja noch über Leverkusen sprechen, Timo. Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja. Sagst du mir mal kurz, wie es ausgegangen ist?
Was hat er denn mit seiner Icon League?
Ja. Ist nicht gut ausgegangen.
Oh Gott.
Was? In der Verlängerung verloren.
Echt, tatsächlich. Ja.
Verhagelt dir das jetzt die Laune?
Ein bisschen, ja.
Ehrlich?
Ja, also, das ärgert mich.
Wissen das alle unserer Zuschauer, dass du Teambesitzer in der Icon League bist und deshalb montags manchmal sehr schwierig ansprechbar bist, wenn ihr kurz vorher gespielt habt oder mittendrin spielt? Also ihr habt verloren nach Verlängerung und kämpft jetzt um die Playoffs.
Ja, also ich bin natürlich total involviert, weil da war es eben an mir, eine Truppe zusammenzustellen mit Simon Terodde zusammen.
Ja, aber ich glaube, ihr steht noch ganz gut. Xabi Alonso, das ist ja auch keine ganz einfache Phase. Ich will jetzt Leverkusen wirklich, habe ich gar keinen Bock drauf, eine Krise anquatschen. Aber ich habe kurz gezuckt am Samstag, als wir bei Sky ich glaube, es war bei Azad, alle Spiele, alle Tore, wurde natürlich ausführlich die Dortmunder Krise alle Jahre, alle Monate, alle Wochen wieder besprochen. Und dann hieß es sind schon 10 Punkte Rückstand auf die Bayern. Borussia Dortmund. Weltuntergang. Bayer Leverkusen als Titelverteidiger, nach den beiden Punkten, die sie in Bochum haben liegen lassen, haben übrigens 9 Punkte Rückstand auf die Bayern. Das ist auch ein ganz spannender Fakt. Und wir sehen wieder, wenn wir über die Gewalt und Macht, die so ein Club entwickeln kann, sprechen, achte drauf, was in Dortmund los ist und achte drauf, was in Leverkusen los ist. Vielleicht ist es die gleiche Gedankenlage, oh Mann, oh Mist, aber wie das gehandelt wird, ist wie unterschiedlich das ist. In Leverkusen wirkt es so, als blieben alle extrem ruhig. Obwohl, ich habe das schon gegen Kiel gesehen und gesagt, das kann eigentlich nicht sein, wenn du dominant bist, dass du es nicht schaffst, als Bayer Leverkusen gegen einen Abstiegskandidaten den Sack zuzumachen. Und in Bochum passiert ihnen jetzt das Gleiche. In Bremen ist jetzt kein Abstiegskandidat, aber kriegen sie auch am Ende das Tor. So ein bisschen kriegen sie jetzt das zurück, was sie in der letzten Saison allen anderen immer eingeschenkt haben. Das hat dann auch mit diesem berühmt-berüchtigten Spielglück zu tun.
Ja.
Aber nochmal, ich stelle es einfach mal hier hin. Leverkusen hat 9 Punkte Rückstand auf die Bayern. Ich habe vor der Saison gesagt, ich traue denen durchaus zu, wieder Meister zu werden. Glaube ich jetzt übrigens tatsächlich, jetzt schon, 10 Spieltage, glaube ich nicht mehr.
Nee, glaube ich auch nicht mehr. Wobei ich es ihnen zu Saisonbeginn tatsächlich zugetraut habe. Auch. Also da wüsste ich nicht, was dagegen spricht, weil sie einfach wenig Substanz verloren haben.
Ja, eher verstärkt.
Wenn du jetzt aktuell in die Analyse gehst, ist, was ihnen halt in extremem Maße abgeht, ist die Tatsache, späte Siege. Also jetzt geben sie spät eigentlich eher Punkte ab, als dass sie welche gewinnen.
Ja.
Also es gibt ja diesen Spruch, im Verlaufe einer Saison, in dem Fall wäre es dann im Verlaufe von 2 Spielzeiten, gleicht sich das alles irgendwie aus. Und ich würde sagen, es fehlt jetzt gar nicht so viel. Aber wenn du auf die Tabelle guckst, fehlt zu viel, um nochmal ins Titelrennen einzugreifen.
Ja, weil auch die Bayern wenig liegen lassen. Ne?
Genau, die Bayern marschieren. Und das ist halt, die Bayern gewinnen halt in St. Pauli 1-0. So, werden wir sicher gleich noch drüber reden.
Ja. Und da gibt es vielleicht dann auch die Auflösung. Ihr habt ja zu Saisonbeginn getippt, das etwas andere Tippspiel.
Nee, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es war schon ein anderer vorher mit Handschuhen.
Das war vor 3 Wochen schon beim Spiel gegen Werder Bremen. Hatte
okay. Ja.
Grimaldo die Handschuhe an.
Ja,
hat keiner von uns gehabt.
Von euch, du hattest Adeyemi, Wolf hatte Sané.
Ich weiß nur, Lothar hat das damals explizit hervorgehoben.
Ja.
Das hat ihn aufgeregt. Ne?
Einer bei 14 Grad in Bremen oder 13 Grad in Bremen mit Handschuhen spielt.
Also keine Punkte für euch da?
Nee, keine Punkte.
Nur, für dich auch nicht.
Ja.
Ich habe gar nicht mitgetippt.
Warum nicht?
Ja, für sich hat das aufgeschrieben.
Ich war zu Tisch.
Weiß eigentlich einer, ob Thomas Wagner den heutigen Tag einigermaßen übersteht? Der ist ja 11.11. Karneval Köln.
Na, ich denke mal, er wird als Prinz irgendwo. Ich
glaube, der guckt gerade.
Nee. Und wenn er gucken würde, würde er nichts mitkriegen. Ich glaube, der geht steil gerade. So, was ist, haben wir noch?
Nein, aber Bayer Leverkusen, man ist ja geneigt zu sagen, Bayer Leverkusen spielt eine normale Saison, so wie man sie kennt. Also kannte aus den Jahren vor der letzten Spielzeit.
Ja, ich meine, ungeschlagen.
Fußballerisch gut. Die haben jetzt auch nicht viel hergegeben, aber es ist halt untypisch gegen Kiel geführt, verloren.
Nicht verloren.
Unentschieden. Also, aber es fühlt sich wie eine Niederlage an. Selbe Thematik in Bochum. In Bremen. Das darf
ja, vor allem, weil das Spiele sind, die sie wirklich bestimmt haben, die sie diktiert haben. Wo du sagst, da haben sie auch ein bisschen, wirklich Spielglück spielt schon manchmal eine Rolle. Dann haben sie Pfostentreffer, in Bremen war das, glaube ich, wäre es 3-1 gewesen.
Ja, ist vorbei.
Deckel drauf.
Ja.
Ja, gegen Kiel zu Hause 3-0, dann ist das vorbei, Ding durch.
Gegen Bochum Frimpong,
kein
Chancen.
Abseits, 2-0.
Pebbles der Hund geht bedeutend schwanger aus dem Bild.
Pebbles ist, glaube ich, gerade, geht.
Müssen wir eigentlich summieren dann.
Das ist mir
war ja jetzt ein bisschen viel.
Ja.
Trotzdem spielen die immer noch, das wollte ich noch loswerden, ich habe so ein bisschen in der ersten Halbzeit vor allem auf Flo Wirtz geguckt. Boah,
dieser Pass.
Ja, nicht nur der Pass, der zum Tor für Leverkusen geführt hat, sondern generell. Ich meine, manchmal, das ist ja immer, es ist auch manchmal fast provokant, was er macht. Wie er den Ball streichelt und dann, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, manchmal an Gegenspielern vorbeistreichelt. Dann lupft der, wenn er sich den Ball selbst vorlegt, dann lupft er den mal eben über den Gegenspieler. Das ist natürlich auch immer, ne, wenn die dann mal sauer werden, kann es auch wehtun.
Ja.
Aber der ist natürlich technisch. Das ist so schön anzuschauen, muss ich wirklich sagen. Und jetzt eben nicht so einer, weißt du, der nur da Hacke, Spitze, 1, 2, 3 und es kommt zu nichts, sondern er findet den entscheidenden Pass, er hat einen guten Abschluss. Der Typ spielt richtig geil Fußball. Also ich habe wieder gedacht, es gibt so einen. Jetzt habe ich heute irgendwo mitgekriegt, wer hat das behauptet? Die Bayern? Lothar hat das, glaube ich, gesagt. Die Bayern hätten ihn in der Jugend schon oder als Jugendspieler noch haben können. Hansi Flick hätte ihn gewollt. Aber wohl Hasan Salihamidžić hätte gesagt, nee, das ist keiner für uns. Wenn das stimmt, um ist Gottes
so.
Willen. Weiß ich
ja.
Lothar hat es gestern bei Sky 90 gesagt.
Lothar hat es wohl bei Sky 90 gestern gesagt.
Ja.
Das hinterlässt mich staunend.
Ach so, ja, okay.
Ich meine, Lothar ist ein großer Freund und Anhänger von Hansi Flick, das muss man sagen. Aber der bläst ja nicht einfach irgendeinen Quatsch. Nee,
das
da
hat schon,
aus, ne?
das stimmt dann.
Und da muss man dann im Nachhinein sagen, das war aber dann sicherlich somit die größte Fehlentscheidung unter der Regie von Kahn und Salihamidžić, wenn man sich da gegen die Verpflichtung eines Jugendspielers Florian Wirtz entschieden hat. Wenn es denn so ist, keine Ahnung. Das wäre krass, finde ich.
Ja, das wirkt dann im Nachhinein wirkt's komisch. Also, ja, also jetzt aus heutiger Sicht wirkt's komisch, ne? Ja. Wie eine verpasste Chance. Ja. Aber ich meine, in dem Fall, du kannst halt auch so eine Entwicklung nicht vorhersehen. Nee,
und sie wussten, also, dass Musiala ein guter ist, ne? Ja. Also von daher. Und
wie ist das bei den Bayern? Ist es dann ja auch immer noch mal eine Sache, ob er dann Spielzeit bei den Profis kriegt? Klar, das hat Musiala jetzt gekriegt, aber sticht er dann so weit heraus aus der Jugendmannschaft, dass er wirklich Einsatzminuten bekommt? Von daher
das
kann man es nicht
dann,
sagen.
Da kommen wir ja vielleicht später,
dann sofort.
Kommen wir ja vielleicht später noch bei Borussia Dortmund zu. Das gehört dann eben bei einem Club auch dazu, egal wie hoch die Ambitionen sind. Das ist ja die Traumvorstellung. Ich sage nur unter Louis van Gaal die Bayern. Ne? Wenn du dann auch eigene Spieler, trotz des hohen Anspruchs, du willst Champions League gewinnen, du musst sowieso Meister und Pokalsieger werden und es trotzdem schaffst, eine Durchlässigkeit zu erreichen für deine großen Talente. Dafür brauchst du Eier in der Hose, musst du dich trauen, sie auch zu bringen. Übrigens, ob ein bisschen gezwungen oder nicht, Thomas Tuchel, Pavlovic.
Ja, naja, hundertprozentig. Hundertprozentig. Also da ist dann auch die Frage, was bieten die Bayern da an in den nächsten Jahren? Ist das Teil, wird es so sehr in die Transferpolitik implementiert, dass man sieht? Also dass diese Durchlässigkeit auch gewährleistet ist. Weil, also nehmen wir das Beispiel Wirtz, der kommt als Jugendspieler, dann geht, weiß ich nicht, kriegt er die ersten paar Minuten und es funktioniert nicht.
Haben wir ja alles erlebt.
Sinan Kurt.
Genug, also es gibt genug Beispiele, die in die Richtung gegangen sind. Ja,
ja. Der junge Gaudino, genau. Wurde schon geschrieben.
Boah, der junge Scholl.
Ne? Also von daher hört sich das jetzt natürlich nett an oder nicht so nett für denjenigen, der es entschieden hat, dass der es jetzt bitte nicht sein soll.
Ja, klar.
Aber das ist ja wirklich.
Aber Wirtz ist so herausragend talentiert,
ja,
dass ich denke, boah, also wenn ich der wäre, der gesagt hat, nee, das ist nichts für uns, da hätte ich jetzt Unruhe in mir.
Ja.
Oder es wäre mir egal, weil ich eh nichts mehr zu melden habe. Was weiß ich.
Ja, apropos.
Machen wir Verbraucherhinweise.
Ja, ja, wir müssen. Ja. Wir müssen. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir reden mal über Dortmund.
Wo ist der Hund? Was war das denn?
Das Krokodil will ich fressen.
Wo ist der Hund?
Gleich noch Bayern und noch Dortmund und noch Schalke und HSV und Köln
und alles.
Alaf, bis gleich.
So viel. Pebbles!
Ist der Hund?
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Ich finde es rätselhaft. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die beim nächsten Auswärtsspiel, ich glaube, ich spiele in Mainz, wenn wir danach wieder über dasselbe reden würden.
Orakel Wagner. Haben wir ein Bild? Gibt es ein Bild dazu?
Nee, gibt es eigentlich nur von euch.
Haben wir doch gerade gesehen.
Serienmäßig.
Ja,
ja. Ja, und es war ja also erstmal toll, dass er es vorher gesagt hat. Nicht so toll für Borussia Dortmund.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, soll er sich mal nicht einen drauf backen?
Ja.
Das ist ja immer wieder so. Sorry, Thomas. Ja. Ja, aber es ist ja,
ja.
Du kannst die Uhr danach stellen. Und wir diskutieren alle 2 bis 4 Wochen über dieses Phänomen Borussia Dortmund. Du kannst es dir nicht erklären. Timo kann es sich nicht erklären. Thomas nicht, ich nicht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Verantwortlichen beim BVB auch nicht.
Naja, in dem Fall glaube ich schon, dass der Platzverweis nicht geholfen hat.
Ah ja, das ist ein Ding.
So. Gute Erklärung, vielen Dank.
Nein, aber diesmal haben wir ja tatsächlich einen handfesten Ansatz, das meine ich. Wir schmeißen nicht die Salami in den Tunnel und funken irgendwie im Luftleeren Raum.
Dann frage ich dich doch was anderes.
Ja.
Warum kommt es denn bei einem erfahrenen Spieler wie Emre Can zu diesem Platzverweis?
Es passiert halt einfach. Es sind nicht ganz so einfache Zeiten für Emre Can, der über Social Media angegangen wird, weit unter jeder Gürtellinie. Ja. Und das glaube schon, dass das was macht. Also das triggert in die eine und in die andere Richtung. Und das triggert ihn, glaube ich, eher in die Richtung. Der Hund knurrt.
Der Knurr.
Ja, der Knurrhahn.
Nee, das war ein Schnarchen.
So, er schläft.
So ein wohliges Grunzen, sagen wir mal so.
Okay.
So. Ja, aber nur Social Media kann, nur in Anführungsstrichen, das ist wirklich Mist, was da abläuft. Aber das kann doch nicht der Grund sein, Wolf.
Doch, der kriegt diese rote Karte deswegen. Bin ich fest von überzeugt.
Also, ich glaube, dass ihn das triggert, es jetzt besonders allen beweisen zu wollen. Gerade nachdem er in dem Spiel gegen Leipzig es sehr gut gemacht hat.
Da war er doch wieder der Highlight.
Genau, da war er sogar das Highlight. Er war der Highlighter.
Nein, der Heiland.
Der Heiland, ja.
Nicht Highlight.
Nein, also da hat er gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass das was mit einer Persönlichkeit macht. Mhm. Und jetzt kann man sich hinstellen und dann sagen, ja, das muss so eine Profiseele muss das aushalten. Und wahrscheinlich ist es auch so, eine Profiseele muss das aushalten können. Nichtsdestotrotz kannst du ja nicht verhindern, dass es eine Profiseele, eine so erfahrene noch dazu, eben triggert.
Aber Wolf, für mich treibt da was anderes um. Ob wir jetzt über Emre Can reden oder in den Vorjahren über andere Spieler, wir haben das immer. Wir haben das in den letzten 10 Jahren immer.
Ja.
Das ist das.
Ja, ja.
Und dann kannst du es nicht mehr an den einzelnen Spielern festmachen. Du kannst es sowieso, das haben wir, glaube ich, alle gelernt, nicht mehr an den Trainern festmachen. Du musst dich wirklich fragen, was ist bei Borussia Dortmund, wo vielleicht jetzt wirklich mal angesetzt werden muss, dass man etwas verändert. Es bleiben ja so viele offene Fragen. Kann ich dir ganz ehrlich sagen,
ja.
Ich schätze Matthias Sammer als Typ, als Fußballfachmann sowieso. Ich verstehe seine Rolle bei Borussia Dortmund überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Muss ich vielleicht auch nicht verstehen, hat aber trotzdem ja eine Außenwirkung. Fernsehauftritte, Einblendungen, wenn sie da oben auf der Tribüne sitzen. Hans-Joachim Watzke, Lars Ricken, Sven Mislintat, Kehl. Wer hat eigentlich jetzt da welche Aufgabe und wer hat am Ende wirklich das Sagen und wer hat in erster Linie Zugriff auf die Mannschaft? Das sollte Nuri Sahin als Cheftrainer sein. Aber wie ist da die Gemengelage und wie kann sich der Verein mit dieser Personalstruktur auf Führungsebene in die richtige Richtung bewegen? Weil nochmal, das tut ja in der Seele weh, ein so großer Club kommt, also bringst du mal einen Punkt, nicht von der Stelle und wenn dann nach im Moment eher zurück.
Ist aber Wahnsinn. War denn Borussia Dortmund für dich jetzt vor Saisonbeginn mit allen Neuverpflichtungen, war Borussia Dortmund für dich ein Meisterschaftskandidat?
Nein, für mich waren die zwischen 3 und 5. Wenn es richtig gut läuft mit der Mannschaft, 3.
Mhm.
Und wenn es normal läuft, 5. Und wenn es schlecht läuft, kann das auch mal sogar noch schlechter sein. Und dann haben sie wirklich ein Problem. Und dann wird es wirklich ungemütlich in Dortmund. Denn Champions League sollte es dann schon sein beim BVB.
Ganz genau.
Und aber pass auf, das geht nicht darum, ob die jetzt Meister werden oder nicht. Ich glaube, das ist auch nicht das erklärte Ziel. Manche Leute sagen, ja, das muss Borussia Dortmund als Ziel ausrufen. Dann kriegst du es auch um die Ohren gehauen, wenn du so spielst wie jetzt. Das nicht. Aber die Art und Weise, wie diese Mannschaft schwankt, also Das und immer wieder. Das ist unbefriedigend. Und ich glaube, am unbefriedigendsten ist, dass sie keine Lösung finden, dass sie keine Erklärung dafür haben. Weil da kriegst du doch die Pimpanellen. Seit Jahren ist das immer das Gleiche.
Aber,
warum?
Aber, also, ich komme noch mal rein, ne?
Ja.
Ist der Anspruch nicht doch, der öffentlich vermittelt wird, wir wollen Bayernjäger sein? Und der Kader gibt es von der Qualität und von der Struktur einfach nicht her. Und so bist du als Borussia Dortmund immer in der Situation, dass du den eigenen Ansprüchen hinterherläufst.
Weiß ich gar
also Nuri Sahin, ne? Nuri Sahin, trust the process und alles was dazugehört. Nuri Sahin kennt diesen Club aus der absoluten Hochzeit. Da ging es übrigens nicht drum, wir wollen Bayernjäger sein, sondern da ging es einfach drum, wir wollen das Beste aus diesem Club rausholen. Und irgendwann waren sie an Bayern vorbeigezogen. 2011,
Punktuell.
Und in dem Moment, wo gesagt wurde, jetzt stoßen wir in diese Lücke rein, kippte es. Weil wir reden seit 10 Jahren mit wenigen Ausnahmen immer wieder über die gleiche Problematik und wundern uns. Also, was ich damit sagen will, ist, dass das gefühlte Anspruchsdenken beim BVB nicht zu hoch gemessen an der Qualität, die dieser Kader hat.
Weiß ich nicht, Wolf, weil wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, man muss ja immer vorsichtig sein, aber ich habe ganz oft von Hans-Joachim Watzke gehört, also passt mal auf, Leute,
genau.
Das Gefüge, das Gehaltsgefüge bei den Bayern und das Spielermaterial ist so viel mehr wert, ihr könnt doch nicht ernsthaft von uns erwarten, dass...
Aber das meine ich ja. Also das ist das, was er predigt, öffentlich, insbesondere dann bei großen Aktionärsverhandlungen, ist nicht intern die Haltung eine andere, interne Erwartungshaltung, auch der Leute. Also natürlich kann es nicht, wenn man jetzt die wirtschaftlichen Möglichkeiten nebeneinander legt, so wo auch immer die herkommen, ist alles ja selbst verdient, die haben ja keinem was gestohlen, dann kann Borussia Dortmund eigentlich nicht aus der Herausfordererrolle raus.
Und trotzdem, kein Bundesligist.
Genau. Und trotzdem wird suggeriert, also so, wir sind so erster. Also wir sind so die am ehesten noch mithalten können.
Naja, das machen wir haben, ja alle auch. Wir,
ich glaube,
wenn ich das immer höre, der Klassiko. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das hat mit dem Klassiko, mit dem echten Klassiko nur sehr bedingt zu tun.
Ich glaube, es hätte sich in Dortmund ganz viel verändert, wenn die vor 2 Jahren am letzten Spieltag Mainz zu Hause geschlagen hätten und deutscher Meister geworden wären. Weil das hätte das Gefühlsbild einfach ein Stück weit verändert. Dass sie dauerhaft da nicht reinbrechen können, ist doch klar. Also ist uns allen hier klar. Sprich, wenn du was anderes denkst. Aber sie hoffen ja drauf, dass sie mal so eine Saison spielen wie Bayer Leverkusen im vergangenen Jahr. So ein perfektes Jahr. Warum macht es Leverkusen und warum schaffen wir das nicht? Also das ist ja so die Denke oder die Geisteshaltung.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ich habe tatsächlich auch nicht gedacht, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Trotzdem haben wir alle irgendwie implementiert, weil es der zweitgrößte Club ist, so vom Standing her, dass sie immer Herausforderer Nummer 1 sein müssen.
Ja.
Aber auch wenn das nicht realistisch ist in dieser Saison, ich finde es einfach bedenklich, nicht nur die Ergebnisse, sondern die Art und Weise in Bremen. Das war grauenhaft, das 0-0 in Bremen. Bei Union Berlin, in Augsburg, in Mainz. Oh, toll für die Clubs, dass sie Dortmund einen Punkt abgetrotzt haben oder sogar geschlagen haben, die anderen alle außer Bremen. Aber das ist für mich nicht zu begreifen. Du denkst, okay, Leipzig geschlagen mit einer wirklich sehr, sehr guten Leistung. Eine Mannschaft, die bis dahin in der Bundesliga so getan hat, als könnte sie wirklich den Bayern richtig wehtun, dann bist du ja auf dem Weg. Dann hast du Sturm Graz, gewinnst in der 5 Minuten Verschluss 1-0. Genauso, das sind Spitzenmannschaften. Geiles Spiel gegen Leipzig, das, was du tun musst, tust du in der Champions League, da stehen sie ja auch gut wieder gegen Graz. Und dann fährst du nach Mainz und genau das, was Waggy letzte Woche gesagt hat. Und wir sitzen heute wieder hier und haben wieder diese Diskussion. Und das ist so mühselig, wenn du bei Borussia Dortmund in der Verantwortung stehst, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, das glaube ich auch. Also, weil eigentlich müsste, und das ist ja das Gegenargument zu dem, was ich vorher gesagt habe, also die Qualität müsste ausreichen, um in Mainz zu gewinnen.
Ja, ja.
Absolut. Das ist ja, und um besagte Spiele eben auch erfolgreich zu bestreiten. Und da dazwischen ist ein Wetterleuchten gegen Leipzig. Aber ich glaube halt, auf Strecke, in der Häufigkeit, ist es ein Qualitätsthema. Also gut zu wissen, und das hat ja auch der Champions-League-Finaleinzug in der vergangenen Saison gezeigt, gut zu wissen für einen Verein wie Borussia Dortmund, punktuell jede Mannschaft schlagen zu können. Also wenn wir jetzt auf das Duell dann Ende November gegen die Bayern...
Gibt es eine Sonderglanzparade nach dem Duell der Bayern gegen Dortmund? Stimmt das? Wird wohl kommen,
Wir sind da dran.
Ihr seid dran, oder? Ja, mit Wengi zusammen. Ja. Ich bin anderweitig mit dem Hund unterwegs.
Ja.
Aber das wäre gut, oder?
Ja.
Versuchen wir mal.
Ach, ist doch, ich dachte...
Doch, machen wir.
Macht
jetzt, ne? wenn du so offen fragst, dann sagen wir...
Sonst wie in der London.
Verkünden. Aber ich finde es bei Dortmund interessant.
Aber das, wenn ich den Gedanken noch schnell zu Ende führen darf... Okay. Nicht?
Doch.
Doch. deshalb können die so ein Spiel wie gegen Bayern, können die gewinnen. Die hätten im letzten Jahr auch Champions-League-Sieger werden können. Also jetzt war Real Madrid, ist halt dieser Wettbewerb und da spielen noch andere Themen eine Rolle. Aber sie sind in 90 Minuten in der Lage, sind stark genug, um in 90 Minuten jeden Gegner auf dem Planeten zu
schlagen. Vor allem, wenn sie volle Kapelle haben, das dürfen wir jetzt auch nicht ganz unterschlagen. Ja. Die haben schon wirklich viele Verletzte. Ja. Das ist schon ein großes Problem. Wenn du dann gesehen hast, wie ein Metscher in Mainz auf der Innenverteidigerposition spielen musste, das tut einem dann schon fast leid.
Ja, das ist so. Das ist so. Und trotzdem haben sie stand da immer noch eine vernünftige Mannschaft. Aber ein früher Platzverweis eines zentralen Spielers, der dann natürlich auch sämtliche Taktik aus den Fugen hebt, weil sie darauf reagieren müssen, hilft nicht.
Ja. Ich denke immer, wenn ich die Neuverpflichtungen zu Saisonbeginn sehe, denke ich, dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund wieder oben ein Wörtchen mitzusprechen hat. Weil Guirassy Ja. Unfassbarer Füllkrug-Ersatz.
Ja.
Pascal Groß hat in der Premier League getroffen wie sonst was. Ja. Ganz großer Spieler gewesen. Dann holst du noch mit Waldemar Anton den Innenverteidiger der Nationalmannschaft. Mit Bayer ein großes Talent.
Ja.
Also der, vor der Saison denke ich immer, gut, das gute Arbeit geleistet
ja.
da.
Das meine ich ja. ja. Wir denken das immer.
Aber genau. sind das Top-Verpflichtungen oder haben die einen Top-Kader? Und da reden wir ja von 1 bis 18 und eigentlich kann passieren, was will.
Ja gut, dafür reicht es nicht. Dazu sind es dann auch zu wenig gestandene Innenverteidiger, was sie im Moment schmerzlich erfahren.
Ja.
Ich glaube, links hinten haben sie außer Benze Baini auch keinen wirklich,
der ja, da jetzt Riasson könnte ist. Da ja auch spielen.
Riasson kann das spielen, hat er ja auch genau. schon ein paar Mal.
Und dann haben sie doch diesen Kut, oder?
Ja, aber das, ja, natürlich sind die nicht so tief besetzt. Also ich war jetzt am Mittwoch im Stadion Champions League
ja.
Bei den Bayern gegen Benfica Lissabon. Da sagst du immer, da guckst du immer nur auf den Spielberichtsbogen, beziehungsweise wenn dann gewechselt wird, wer da eingewechselt wird und wer nicht eingewechselt wird und immer noch da unten rumläuft. Der Kader ist natürlich von einer ganz anderen individuellen Klasse von Bayern München. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber du hast doch das Entscheidende gesagt, der Kader von Borussia Dortmund, sogar wie er jetzt in Augsburg gespielt hat, sollte in der Lage, in Mainz gespielt hat, sollte in der Lage sein, solche Spiele zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, das muss das Anspruchsdenken sein. Und zum Thema Champions League, ich glaube, da spielt zum Beispiel eine große Rolle diese 7:1 gegen Celtic Glasgow. Das ist ja auch schon so als Knotenlöser verstanden worden. Und man muss einfach sich mal vor Augen führen, Celtic Glasgow zu Hause und Celtic ja. Glasgow auswärts, das sind zwei unterschiedliche Fußballmannschaften.
Ja. Kannst du in Leipzig fragen.
Gravierend unterschiedlich. Ja. Ja. Frag mal nach in Leipzig.
Ja, ja. Stark. Ja, sollen wir kurz über den Tabellenführer? Machen wir.
Wirklich alles über die Bayern.
Es sieht alles aus wie eine typische Bayern-Saison. 1-0 am Millern-Tor. Vorne ziehen sie einsam die Kreise. Die Konkurrenz lässt links und rechts immer mal einen fallen. Einsam wacht.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Fußballanalytiker wie viele andere. Sind wir immer noch bei den Bayern? Jetzt brauche ich ein bisschen länger, Timo. Mach mal die Uhr aus.
Geht nicht.
Mach die weg.
Es geht in die Leute.
Weil mir wirklich was aufgefallen ist, Experten diskutieren da schon lange drüber.
Wirklich alles über die Bayern.
Hat mir gefallen.
Das ist ja Wahnsinn. Darf ich das noch zu... Ich meine, ich kann es auch lassen, aber ich wollte mal wieder persönlich...
Du darfst, aber ich kann ja nicht da 30 Sekunden draufschreiben und es dann nicht einhalten.
Es tut mir auch leid.
32.
Ja. Mir ist das jetzt im Stadion... Gerne. Ich hatte sehr schöne Plätze, mit dem Schwiegervater war ich da.
Warst du eingeladen?
Soll ich euch mal was sagen? Ja, am Ende muss ich mich bei der Telekom bedanken, die uns wunderschöne Tickets besorgt haben, dass wir da sitzen konnten. Warum schüttelst du den Kopf? Ja, ich bedanke mich auch jeden Tag und stelle eine Kerze in der Kirche auf bei Sky. Ich sage, wie schön, dass ich da arbeiten darf.
Sky-Kirche.
Also pass auf.
Das ist eine Kerze.
Das Sky-Kirche. Weil die so hoch ist. Nein, pass auf. Und dann haben wir wirklich so Höhe Mittel.
Sind das Sterne hier oben am Himmel eigentlich?
Also pass auf, Punkt 1, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle, weil mich das so gefreut hat. Dieses glückliche Gesicht meines Schwiegervaters, der ist wirklich glühender ja. Bayern-Fan, da ein Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Da habe ich Höhe Mittellinie gesessen, relativ dicht am Spielfeld, aber immer noch einen schönen Überblick. Und dieses berühmt-berüchtigte hohe Anlaufen, riskante Spiel. Also erstmal Min Jae, hier Kim, ist ein komplett anderer Fußballer als in der Vorsaison gefühlt. Das ist unglaublich. Also der hat ganz großartig gespielt. So, trotzdem ist das ein Risiko, was sie spielen. Aber das ist wirklich beeindruckend, weil Benfica Lissabon, alle schreiben danach Benfica harmlos. Benfica harmlos. Die haben richtig gute Kicker in ihren Reihen, aber dieses aggressive, hohe Anlaufen und auch immer wieder sofort ins Gegenpressing, wenn der Ball weg ist. Der Neuer stand teilweise fast an der Mittellinie. Neben mir ringsum die ganzen Superfachleute, die, da kann ich mir vorstellen, das sind immer die, der Kommentator hat keine Ahnung. Der ist doch bescheuert, das kann er doch nicht machen. Gleich schießt einer und dann hat er das drin. Ja, weil man immer aus 85 Meter Distanz über Neuer hinweg schießt.
Wird viel aus 90 Metern.
So, aber pass auf, aber es ist wirklich beeindruckend, wie die das. Ich habe das ja früher immer gehasst, gegen den Ball. Ist ja eigentlich, ich habe ja lieber mit dem Ball. Aber wie die das spielen, es macht auch einer technisch guten Mannschaft wie Benfica es unglaublich schwierig, da wirklich dieses hohe Spiel zu bestrafen. Dass das aber passieren kann, haben wir ja in Barcelona gesehen.
Ja.
Trotzdem ist das, ich liebe diese Art der Herangehensweise von Vincent Kompany, muss ich wirklich sagen, das kann fürchterlich ernüchternd noch werden. Da bin ich auch fertig. Okay. Aber nicht in der Liga. Ich mag in der Liga gar nicht und ich mag dieses Risiko und würde ihm tatsächlich fast wünschen, dass er damit großen Erfolg hat, weil er traut sich was.
Ja. Ah, machen wir noch 5 Minuten. Also,
Entschuldige, ja, Timo, ich, du hast man halt muss sich aber
jetzt. Nein, ist ja in Ordnung.
Aber man muss also, sich auch mal fallen lassen.
Darf ich dir eine Frage stellen? Wann warst du das letzte Mal privat im Stadion? Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
In Heidenheim. In Heidenheim.
Aber da hast du natürlich auch schon...
Die haben auch gut gegen den Ball gespielt.
Hast du auch schon nach der Tür im Kessel gehabt.
Wolf, jetzt ohne Scheiß, du hast vollkommen recht. Ja. Ich habe zu viele Sportstätten schon von innen gesehen, in meinen bald 60 Lebensjahren, um das nochmal aufzunehmen. Aber ich sag's dir, wie es ist. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich wusste, wie sehr sich der Schwiegerpapa freut.
Ja.
Und es war ein schöner Abend, muss ich echt sagen. Also, und für ihn war es größer, dass die Bayern gewonnen haben. Und ich war beeindruckt von diesem hohen Anlaufen und Gegenpressing der Bayern.
Ja.
Timo, was machst du da? Ist der ganze Plan durcheinander?
Ja, wegen dieser 1,30, die du uns getan hast.
Entschuldige bitte.
Was wolltest du denn jetzt machen?
Jederzeit. Sag mal. Eigentlich wollte ich noch ein Loblied auf Marmoush singen, aber das können wir ja auch in der Länderspielpause machen. Weil
sagen wir ganz kurz. Spiel des Spieltags VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt mit allem, was zum Fußball dazugehört und was ehrlich gesagt auch zum Fußball nicht dazugehört. Diese Explosion im Stadion, alle legen sich in den Armen nach dem vermeintlichen 3-3. Es war knapp abseits, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber das ist natürlich schon bitter. Dann,
das ist einfach, also sagen wir es mal hemdsärmlich, es war ein geiler Kick.
Ja, das ist schon, also was die
also da abliefern. Also ich saß auch völlig atemlos vor der XXL-Zusammenfassung.
Die beiden Mannschaften, die den schönsten Fußball im Moment in der Bundesliga spielen.
Spektakulärsten auf jeden Fall, sehr.
Exakt so. Streiche schönste, Sätze spektakulärste.
Und deshalb sind wir in 2 Wochen auch mit dem Topspiel in Frankfurt.
Ja.
Mhm. Gegen?
Bremen.
Das gewinnen sie. Wobei das wieder ganz anders ist. Die
ganz anders.
Die leben natürlich schon davon, wenn der Gegner was macht. Und wenn sie, also die Ekitike und Marmoush im Konterspiel ist irre.
Ja.
Und Marmoush, du hast doch vor der Sendung gefragt, Timo. Marmoush hat ja mal beim FC St. Pauli gespielt. Und damit wären wir übrigens, um mal einen kleinen Schlenker zu machen, beim Buschmann der Woche.
Bravo, bravo. Das ist
der Buschmann. Der Buschmann. Der Burschmann der Woche.
Der hat nämlich auch mal beim FC St. Pauli gespielt. Viktor Gyökeres, schwedischer Nationalspieler in Reihen von Sporting Lissabon.
Ja.
3 Tore in der Champions League beim 4:1 von Sporting gegen Manchester City. 21 Saisontore bisher, 15 in der heimischen Liga, 6 in der Champions League. Der Typ ist unfassbar und hat beim FC St. Pauli Ball gespielt. Die haben schon Leute gehabt, Marmoush, Gyökeres, heißt der so? Ich weiß nicht, wie er sich ausspricht.
Gut ausgesprochen. Du warst ja früher auch mal beim DSF.
Die Talentschmiede. Das ist wirklich schade, dass es gleich schon vorbei ist.
Ja. Übrigens, Sporting ist schon eine sehr geile Geschichte in dieser Saison. 11 Saisonspiele, 11 Siege. Ja. Am Wochenende, wo sie alle gedacht haben, da ist die Luft raus nach dem 4-1 gegen City, liegen 0-2 in Braga, das ist unangenehm zu spielen, zurück.
Vor der Felswand. Ja, klar.
Und gewinnen das Ding 4-2. Und Achtung, sogar ohne Tor von Gyökeres, weil der junge 19-jährige Konrad Harder aus Dänemark in den Schlussminuten 2 Hütten macht.
Es gefällt mir, dieser Block Sport aus aller Welt, meist mit Thomas Wagner und Frank Buschmann, das finde ich immer schön.
Ja, toll, wirklich.
Aber ist ein guter Kicker, man fragt sich auch schon und vermutet, dass er auf die, das macht er da immer, dass er auf die Insel gehen wird, Premier League.
Natürlich.
Wo er landen wird, wir fragen gehen alle sich auf viele.
Die, Nicht wieder in St. Pauli.
Das ist unwahrscheinlich.
Ja. Was haben wir? Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten.
Die Community hat natürlich, die haben wir heute gar nicht mit reingenommen. Nee. Ich habe euch so gelauscht, ich habe immer geguckt und so, aber ich soll euch grüßen, sage ich mal.
Ja, sag liebe Grüße zurück. Nee, das kann ich auch selbst machen. Liebe Grüße zurück.
Soll ich das ausrichten von dir?
Das ist immer schön. Schriftlich.
Ja.
Das ist immer das Komische an dieser Sendung. Die verfliegt dann wirklich manchmal. Ja. Ne? Was wolltet ihr noch? Köln, St. Pauli?
Wir wollten eigentlich noch einen ganz starken Zweitliga-Block noch machen. Aber das Gute ist...
Wir kommen wieder.
Länderspielpause.
Oh, nächste Woche bin ich bin ich nicht dabei. Ne? Am 25. bin ich wieder da. Nächste Woche ist Thomas hier.
Thomas hier? Ja. Also da, dann reden wir ja sowieso über den HSV.
Ja, aber und vor allem aber auch über die Nationalmannschaft dann. Ne?
Ja, über die Nationalmannschaft, wenn es da was gibt.
Ja.
Jetzt Ortega nominiert, ne?
Kann ich total nachvollziehen übrigens. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Denk mal dran, Richtung Turnier. Du brauchst da einen dritten Keeper, der mit der Rolle klarkommt.
Ja. Ja, du machst auf jeden Fall nichts falsch. Also, ist so. Aber Manchester City, das hätten wir ja auch noch machen können. Manchester
vier
City,
Stück in Folge verloren.
Vier in Folge verloren.
Das, jetzt das gegen Hürzeler und in Brighton gegen Hürzeler. Ja. Der macht das übrigens gut. Die stehen gut da mit 9 Punkten, glaube ich.
Guter Junge.
Sehr guter Junge.
Guter Junge.
Ihr auch. Vielen Dank.
So, Mädchen. Dann wollen wir es auch nicht so teuer machen. Das war die Glanzparade für diese Woche. Danke, Frank Buschmann.
Danke.
Danke, Timo Schmidtchen. Danke. Vielen Dank, Pebbles. Es war eine sehr aufmerksame, umsichtige Teilnahme. Bis zur nächsten Woche mit Thomas Wagner dann. Habt eine gute, sportlich bleiben und tschüss.
Ciao.